The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 5. Mai.
Raise a glass, you've made it another year.
Morgen könnten die Koalitionäre feierlich auf ihren ersten Geburtstag anstoßen.
Happy Birthday!
Am 6. Mai vergangenen Jahres wurde die Regierung vereidigt.
So wahr mir Gott helfe.
Doch in Geburtstagspartylaune ist bei Schwarz-Rot niemand. Die Bilanz nach einem Jahr: kaum Zustimmung. Wenn jetzt nochmal gewählt würde, hätten Union und SPD laut Umfragen keine Mehrheit mehr. In den Umfragen rangiert die Koalition zwischen 34% und 40%. Bei der Bundestagswahl waren es immerhin noch 45. Das Zeugnis: nur noch 15% sind zufrieden mit der Regierungsarbeit. Und dann auch noch abgehängt. In 4 von 5 Umfragen großer Meinungsforschungsinstitute hat die AfD die Union als stärkste Kraft abgelöst. Mit bis zu 4 Prozentpunkten Vorsprung. Und außerdem wäre da ja auch noch ein Negativrekord bei der Beliebtheit. Merz liegt im Ranking auf dem letzten Platz. Selbst hinter den Frontfrauen von AfD und Linke, Alice Weidel und Heidi Reicheneck. Dieser dramatische Vertrauensverlust wird zum Druckverstärker. Nervosität, Zweifel, Fliehkräfte und Erosion nehmen zu. Anstatt Happy Birthday-Ständchen läutet aus der Ferne bereits das Todesglöckchen. Der einflussreiche Vorsitzende des Parlamentskreis Mittelstand, Christian von Stetten, prophezeite vergangene Woche bei einer Veranstaltung das vorzeitige Ende der Koalition.
Was glauben Sie denn, wie lange hält diese Regierung noch durch?
Naja, also zumindest keine 4 Jahre.
Keine 4 Jahre?
Ja, ganz sicher nicht.
Heißt, was ist so Ihre Prognose Ende des Jahres? Geben Sie mal Bestandsaufnahme. November 2026, wo stehen wir da?
Na, also es sind 3 Parteien, wenn man die CDU und CSU jetzt zusammennimmt, sind es 2 Parteien mit der SPD. Sie passen am Ende des Tages einfach nicht zusammen.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann warnte vergangene Woche bei Maischberger, dass die Kompromissbereitschaft der Union auch Grenzen kennt. Konkret sagte er,
dass wir mit der SPD jetzt was hinbekommen müssen. Ich sage aber auch, Frau Maischberger, nicht um jeden Preis.
Ja.
Also das will ich ganz klar sagen.
Und auch Kanzler Friedrich Merz wollte sich am Mittwoch nicht darauf festlegen, dass die Koalition die Legislaturperiode durchhält.
Also garantieren kann niemand für nichts.
Auf den Bundestagsfluren wird schon über die Vertrauensfrage spekuliert. Ein Hauch von Koalitionsbruch liegt in der Luft. Allein die mangelnden Alternativen und Risiken von Minderheitsregierung bzw. Neuwahlen schweißen zusammen. Es bleibt also richtig, was Alexander Schweizer, der abgewählte SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, während der Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Rot sagte: zum Gelingen verdammt. Nur scheint dieses Diktum nicht die Maxime in dieser Regierung. In der Union herrscht chronischer Schmerz und zunehmender Frust über eine Politik, die nicht als zu wenig CDU pur wahrgenommen wird, das erwartet niemand, sondern zu sehr als SPD pur. Merz versuchte dieses Gefühl des Zu-Kurz-Kommens Sonntagabend beim Joska zu adressieren.
Ich bin bis jetzt sehr geduldig gewesen, auch im Umgang mit der SPD. Die SPD muss allerdings auch wissen, Kompromisse sind keine Einbahnstraße. Die müssen wir beide machen.
Mhm. Merz' Botschaft: die Bereitschaft, der SPD entgegenzukommen, endet dort, wo es existenzbedrohend für die Union wird. Um es deutlich zu machen, bediente er sich einer Brachialrhetorik.
Ich habe ein sehr gutes Ergebnis bekommen auf dem Bundesparteitag der CDU. Ich habe einen großen Handlungsspielraum. Aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen.
Nur dieser demonstrativ zur Schau gestellte gute Wille, gepaart mit dem subtilen Aufbau einer Drohkulisse, scheint die SPD nicht so recht zu beeindrucken. Seit Wochen befinden sich führende Sozialdemokraten im Oppositionsmodus und arbeiten sich lustvoll an CDU, CSU und dem eigenen Regierungschef ab. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch attestierte Merz Führungsschwäche. So kann man eigentlich kein Kanzleramt führen, sagte er bei einem öffentlichen Auftritt. SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Baas unterstellte bei einer SPD-Klausur der eigenen Regierung gar Planlosigkeit. Bei ihrem Auftritt zum 1. Mai rückte sie Unionsideen in das Reich der Träumerei.
Und wenn Einzelne davon träumen, den 1. Mai als Feiertag zu streichen, dann kann ich nur sagen, träumt weiter, aber nicht mit uns.
Und Bars ging noch weiter. Im feinsten Klassenkampfstil warf sie dem eigenen Koalitionspartner indirekt sogar zynische und menschenverachtende Politik vor.
Da wird der Sozialstaat als gewaltiges Problem dargestellt, als nette Geste, auf die man endlich verzichten müsste, als Ballast, den das Land nicht mehr leisten kann. Um es klar zu sagen, ich halte das für zynisch, menschenverachtend und deshalb müssen wir uns dagegen wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ihr Vorsitzendenkollege, Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, hatte sich vor nicht allzu langer Zeit erst als Reformer in Szene gesetzt.
Und wenn ich über grundlegende Veränderungen spreche, dann heißt das auch, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen.
Jetzt aber blies er ins gleiche Horn wie Bars, widmete sich ebenfalls am 1. Mai voller Wollust der Union.
Dann hören wir, das Problem der deutschen Wirtschaft ist, dass viele im Lifestyle Teilzeit festhängen. Ich sage euch, wer so über die fleißigen Menschen in diesem Land redet, der hat nicht verstanden, worum es geht. Das Problem in Deutschland ist nicht, dass die Menschen zu faul sind.
Zwischen den Zeilen heißt das, der Union fehlt es an Etikette, an gutem Benehmen und an Wertschätzung für die Menschen in diesem Land. Mag sein, dass die Kommunikation der Union zuletzt leider wirklich diesen Eindruck vermittelt hat. Aber wem hilft der Frontalangriff aus dem Koalitionsinnern? Wie soll die Regierung insgesamt besser dastehen, wenn Koalitionspartner und Kanzler zur Zielscheibe massiver Angriffe werden? Ich sag nur, die Ampel lässt grüßen. Wenn die Regierung noch ein paar Jahrestage erleben und nicht frühzeitig wie die Ampel untergehen will, dann muss sie eines sehr schnell kultivieren: Gemeinschaftssinn. Frei nach Barack Obama. Wir sind der Wandel, auf den wir gewartet haben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Rainer Holznagel ist Präsident beim Bund der Steuerzahler und nimmt für uns den Haushaltsentwurf für 2027 unter die Lupe. Oder besser gesagt, auseinander.
Diese Regierung, dieser Verwaltungsapparat ist so teuer wie noch nie.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert für uns den aktuellen Ölpreis. Und auf der politischen Bühne wird in dieser Woche einem besonderen Mann salutiert. Dem konservativsten Öko, den die Republik je gesehen hat. Der Bundeshaushalt für das nächste Jahr hat das Licht der Welt erblickt, zumindest in Form von Eckwerten. Auch wenn die Haushälter die kommenden Monate noch über dem 540 Milliarden Euro Topf brüten werden, kann man jetzt schon feststellen, statt schwarzer Zahlen ist der Entwurf aus dem Finanzministerium tiefrot. Knapp 200 Milliarden Euro Neuverschuldung, 110 Milliarden davon alleine im Kernhaushalt. Obendrauf kommen dann noch zig Milliarden Kredite aus den diversen Sondervermögen. Klarheit bringt uns heute Morgen Rainer Holznagel. Er ist seit 2012 Präsident beim Bund der Steuerzahler und er hat sich den Haushalt im Detail angesehen. Seine schonungslose Analyse hören wir jetzt. Guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
200 Milliarden Euro Schulden werden im Jahr 2027 gemacht, laut Haushaltsplanung. Trotz der Schuldenbremse. Das liegt ja auch an der lahmenden Wirtschaft, Stichwort Konjunkturkomponente. Können Sie das mal kurz erklären?
Die Schuldenbremse ist gar nicht so starr, wie sie dargestellt wird, sondern sie hat flexible Einheiten. Eines davon ist eben die Konjunkturkomponente. Simpel gesagt, läuft die Konjunktur schlecht, hat der Bundesfinanzminister die Möglichkeit, noch mehr Schulden aufzunehmen, um die Konjunktur anzukurbeln. Und genau diese Karte wird jetzt gezogen. Ursprünglich ist man von einer Nettokreditaufnahme in Höhe von 88 Milliarden Euro ausgegangen. Jetzt werden es 111 Milliarden Euro und das im Zuge der geltenden Schuldenregel. Insofern sehen wir, dass die Schuldenbremse nicht für alles Böse verantwortlich ist, wofür sie immer herhalten muss. Aber es zeigt eben auch, dass weiterhin Deutschland auf ein massives negativen Verschuldungsgrad ist, weil wir reden jetzt ja nur über den Kernhaushalt und top kommen ja noch die sogenannten Sondervermögen. Und summa summarum sind wir dann bei 200 Milliarden Euro nur für das Jahr 2027.
Und diese Schulden fallen ja nicht, wie viele denken, einfach mal so vom Himmel. Nein, die sind auch sehr teuer. Deswegen wird die Bundesregierung sukzessive bis 2030, ist jetzt mal geplant, an die 90 Milliarden Euro alleine für Zinsen ausgeben. Was bedeutet das für den Bundeshaushalt?
Man muss sagen, dass diese Prognose noch im Team Hoffnung ist. Das heißt, dass die Verzinsung noch in Ordnung ist. Wenn die Zinsen steigen, wird dieser Posten noch höher. Und diejenigen, die den Haushalt 2021 sich nochmal anschauen, sehen, da kommt der Bund von ungefähr 4 Milliarden Euro. Und deswegen ist der Aufwuchs auf fast 90 Milliarden Euro gigantisch. Es zeigt aber eben auch, ein immer größerer Teil im Bundeshaushalt geht für den Schuldendienst drauf. Und das ist nicht variabel. Da kann man nehmen. Nicht eine Kürzung beschließen. Und wenn die Finanzmärkte das Vertrauen verlieren, dann wird es vielleicht noch teurer. Der Schuldendienst ist eine echte Herausforderung und eine wirkliche Belastung für den Bundeshaushalt, aber auch für die Länder und für die Kommunen mittlerweile.
Und es ist ja auch so, dass Bundesregierungen, auch Vorgängerregierungen, nicht gerade ambitioniert waren, was Tilgungen angeht. Sehen wir auch jetzt wieder, die Tilgung der Corona-Schulden wurde abermals verschoben, vertagt. Das ist der Fall seit 2023. Und man fragt sich so ein bisschen, wie ist das möglich, dass man die Tilgung einfach so immer weiter in die Zukunft verschiebt?
Ja, das ist wirklich fatal. Die Schuldenbremse sieht zwei Komponenten vor. Einmal die Begrenzung der Neuverschuldung. Aber wenn man Schulden aufmacht, dann muss man sie eben auch tilgen. Das ist der zweite Punkt. Und unter Kanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz ist tatsächlich ein Tilgungsplan beschlossen worden. Der ist schon mal durch die Ampel verschoben worden. Dann hat Christian Lindner den Tilgungsplan verschoben und jetzt sehen wir das Gleiche wieder. Und deswegen wird diese Verpflichtung immer vor einem hergeschoben, vor dem Bundeshaushalt hergeschoben. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Schuldenbremse auch abgeschafft werden soll. Und damit zementiert sich ein Zustand. In der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nicht einen parlamentarisch beschlossenen Haushalt, der eine Tilgung vorgesehen hat.
Wahnsinn.
Und das sagen Sie ja, es ist auch so.
Was die Einsparungen angeht, die ja so gebetsmühlenartig immer wieder beschworen werden, auch von dieser Regierung, muss man ja sagen, bleibt es in dieser Haushaltsplanung erstmal bei sehr wolkigen Globalpositionen. Sehen Sie denn irgendwo wirklich konkrete Einsparverpflichtungen?
Wir haben ja jetzt den Eckwertebeschluss, der bis 2030 wirklich mal zeigt, wo die Regierung hin will. Und wir sehen, dass nicht wirklich gespart werden soll. Fast alle Ministerien haben einen Aufwuchs. Insgesamt der Bundeshaushalt wächst innerhalb von 10 Jahren um fast 100%. Und dementsprechend wäre es fatal, hier von Sparhaushalten zu sprechen. Und das Einzige, was die Bundesregierung oder allen voran der Finanzminister macht, ist eine sogenannte Globaleinsparsumme zu nennen. Nämlich 1% muss jeder Bundesminister, jede Bundesministerin in ihrem eigenen Etat einsparen. Wie das bewerkstelligt werden soll, das kann jeder selbst entscheiden. Das ist keine schlechte Maßnahme, aber es zeigt eben, dass man Sparen zwar immer wieder in den Mund nimmt, aber nicht wirklich praktisch definiert und schon gar nicht in Zahlen, schon gar nicht in einem Finanzplan. Und dann gibt es noch die sogenannten Luftbuchungen, also Globalausgaben oder Einsparungen. 4 Milliarden bei dem Zuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung, 2 Milliarden bei dem Zuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung. Aber wie genau und wo und durch welche Maßnahmen, das wird nicht unterlegt.
Wird die Regierung denn zumindest den eigenen Ansprüchen gerecht, was die Einsparversprechungen angeht, die auch im Koalitionsvertrag festgehalten sind? Nämlich, dass man am eigenen Politikapparat ja pro Jahr 2% kürzen wollte.
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen im Gegenteil, wir sehen mehr Einstellungen, gerade im ersten Jahr. Friedrich Merz hat ja 2% Personaleinsparung pro Jahr versprochen. Tatsächlich ist das Gegenteil realisiert worden. Jedes Haus hat nochmal Einstellungen vorgenommen, leider auch in den höheren Besoldungsgruppen. Jetzt kommt noch ein Zustand hinzu. Minister Dobrindt muss die Beamtenbesoldung etwas reformieren, das heißt noch mehr Kosten. Insofern sehen wir bei den Eigenausgaben des Bundes, also den sogenannten Eigenkonsumausgaben, Personalausgaben, Büro, all das, was wir auch im Wirtschaftsleben kennen, einen massiven Aufwuchs. Und wir können schon konstatieren, diese Regierung, dieser Verwaltungsapparat ist so teuer wie noch nie. Und ich sehe nicht wirklich einen Abbaupfad. Ich sehe nicht wirklich eine Sparmaßnahme, wo man sagt, das wirkt nachhaltig. Hinzu kommt ja noch, dass wir mit der sogenannten Bereichsausnahme, also ganz wichtige Bereiche wie innere und äußere Sicherheit. Hier gilt ja diese Einsparungsvorgabe gar nicht und da ist der Aufwuchs da. Und deswegen kann man unterm Strich sagen, das ist mehr als eine Nebelkerze gewesen. Das ist nicht mal ein Lippenbekenntnis gewesen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was diese Koalition eigentlich beschlossen hat. Wir werden mehr Staatsbedienstete haben und das ist bitter, weil es natürlich auch in Zahlen sich im Haushalt niederschlägt.
Können Sie diesen massiven Aufwuchspfad, wie Sie es gerade nannten, mal nochmal konkret beziffern? Also wie viel mehr Personal und mit welchen Mehrkosten ist das verbunden?
Wir haben jetzt ungefähr 300.000 Angestellte und Beamte auf Bundesebene. Allein im letzten Jahr sind nochmal 8.000 dazugekommen. Und wir sehen jetzt nicht, dass hier ein Stopp ausgesprochen worden ist. Wir sehen eben nicht auch einen ambitionierten Abbaupfad. Auch die einzelnen Häuser haben nicht vorgelegt, welche Stellen sie abbauen werden. Im Klein-Klein geht es wirklich weiter so. Und im Großen haben wir nur Semantik. Wir sprechen darüber, aber es wird überhaupt nicht umgesetzt. Und das schlägt sich im Bundeshaushalt nieder. Die Personalausgaben, die steigen auf 70, 80, 90 Milliarden Euro. Und dementsprechend sehen wir, dass hier auch nicht das Geld knapp wird, sondern dass die Spielräume für den Finanzminister auch enger werden. Hohe Personalausgaben zementieren am Ende natürlich auch mittel- bis langfristig einen Haushalt.
Also diese Regierung macht mehr Schulden als ursprünglich geplant, hat damit mehr Geld zur Verfügung, spart relativ wenig, wie wir jetzt gesehen haben, zumindest nicht bei eigenen Personal- und Verwaltungskosten. Wofür wird das Geld denn dann ausgegeben?
Wenn wir in die einzelnen Etats schauen, dann geht natürlich ein großer Teil in den sogenannten Aufwuchs, in die Mehrausgaben für die Verteidigung. Das ist, glaube ich, auch richtig und sinnvoll und nachhaltig, wenn wir die geopolitische Situation sehen. Aber auch das Ministerium von Frau Bass wird deutlich größer. Der Zuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung wird höher. Die Maßnahmen für den ALG-2-Bezug, also das Bürgergeld, wird nicht weniger, sondern wird mehr. Das ist auch genau das Gegenteil von dem, was die Union im Wahlkampf versprochen hat. Und wir sehen an vielen anderen Stellschrauben, dass eben doch mehr drauf getan wird als weniger. Und vor dem Hintergrund kann man schon sagen, dass sich nicht wirklich der Spirit das weniger durchsetzt, sondern eher das mehr. Und daneben sehen wir natürlich auch noch die sogenannten Sondervermögen. Das darf man ja nicht vergessen. Das muss ja immer noch on top aufgerechnet werden. Also auf der einen Seite hat dieser Staat so viel Geld wie noch nie zuvor durch die Steuereinnahmen, 1 Billion. Aber auf der anderen Seite sind die Ausgaben exorbitant höher. Und da ist weiter schneller, höher, größer wirklich Maß der Dinge.
Wo ja wirklich der Spirit des Meer, wie Sie es gerade genannt hatten, gelten sollte, ist bei Investitionen. Da muss die Regierung ja dank der Grünen, muss man sagen, mindestens 10% investieren. Das war die Bedingung für die Schulden. Offiziell erreicht die Regierung ja diese Quote. Wird denn auch hier schön gerechnet oder wie bewerten Sie das?
Ja, man rechnet einfach die Bereichsausnahme raus. Also der Bereich, der jetzt sozusagen durch Schulden finanziert wird, um die Sicherheit in Deutschland zu organisieren, sowohl Bundeswehr, aber als auch innere Sicherheit. Und das ist ja ein Riesenbatzen Geld, nicht? Und das wird gar nicht in diese Quote mit einbezogen. Insofern erreicht man schneller die 10%. Wir sehen im Jahr 25, 26 sind euch so wundersame Maßnahmen wie ein Darlehen an die gesetzlichen Krankenversicherungen von über 10 Milliarden Euro. Das wird als Investition hinzugezogen, was natürlich keine ist. Und wir sehen auch, allein der Begriff Investition ist gar nicht definiert. Beispielsweise werden viele Erhaltungsmaßnahmen als Investition deklariert. Es entsteht dadurch aber keine neue Schule oder keine neue Straße, sondern sie wird lediglich saniert. Und deswegen muss man sagen, dass dieser Investitionsbegriff, den wir in Deutschland hegen und pflegen, alles andere als ein Ausmaß dessen ist, was wirklich passiert oder passieren sollte. Ich hätte auch hier einen Vorschlag, dass man bei den Investitionen auch unterteilt in wirklich Infrastrukturmaßnahmen, in Erhaltungsmaßnahmen und letzten Endes auch in Zukunftsinvestitionen. Und da müssen wir auch sagen, dass die Bundesregierung weit von dem weg ist, was wirklich in Zukunft geht. Und auch hier lügt man sich eher in die Tasche.
Damit sage ich vielen Dank, Rainer Holznagel.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist weiterhin der Ölpreis, der Spiegel des Irankriegs. Anne Schwedt an der Wall Street hat für uns heute Morgen die aktuellen Entwicklungen parat. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Carina. Ja, der Ölpreis ist wieder deutlich gestiegen, Brent fast 6% auf gut 114 Dollar, WTI mehr als 4% auf rund 106 Dollar. Auslöser ist der iranische Raketen- und Drohnenangriff auf die Emirate mit Bränden im wichtigen Ölhafen und weitere Attacken auf Handelsschiffe rund um die Straße von Hormus. Das verstärkt die Sorge, dass der Konflikt sich auch immer mehr ausweitet. Gleichzeitig versucht die USA zumindest einzelne Tanker wieder sicher durch die Straße zu lotsen. Bislang sind erste Schiffe durchgekommen, aber von einer Normalisierung kann keine Rede sein. Ölchefs wie die von Chevron und Exxon warnen bereits, dass die eigentlichen Knappheitseffekte erst in den nächsten Wochen voll durchschlagen dürften, mit der Gefahr noch höherer Preise und sogar regionaler Versorgungsengpässe.
Und dann gibt es noch neue Quartalszahlen von Palantir. Surft das Unternehmen weiter erfolgreich auf der KI-Welle, Anne?
Ja, das kann man definitiv sagen. Der Umsatz ist im ersten Quartal um rund 85% gegenüber dem Vorjahr explodiert. So stark wie seit dem Börsengang nicht mehr. Und der Gewinn hat sich in etwa vervierfacht. Besonders beeindruckend ist das US-Geschäft. Insgesamt haben sich die Erlöse dort mehr als verdoppelt mit einem Plus von über 80% im Regierungsbereich und gut 130% im kommerziellen Geschäft. Palantir hebt deshalb auch seine Jahresziele deutlich an und stellt für 2026 ein Umsatzwachstum von gut 70% in Aussicht. Der freie Cashflow soll ebenfalls klar über den bisherigen Prognosen liegen. Inhaltlich positioniert sich die Firma immer stärker als Betriebssystem für militärische und industrielle KI, vom US-Militär im Iran-Konflikt bis zu Partnern wie Airbus, GE Aerospace und Stellantis, und sagt selbst, man komme mit der Nachfrage in den USA kaum hinterher.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass manch sensationelle Metamorphose äußerst glaubwürdig gelingt. Ein Beispiel: die Konservativwerdung eines Ex-Maoisten im grünen Gewand.
Was ist unsere globale Verantwortung? Zu zeigen, dass Wohlstand mit grünen Produktlinien Wettbewerbsfähigkeit und Prosperität schafft.
Eine starke Wirtschaft, aber bitte ökologisch. Dieser Zweiklang prägt seit Jahrzehnten die Politik von Winfried Kretschmann. Heute nimmt der Älteste nicht nur an Alter, sondern auch an Dienstjahren und bislang einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland an seiner letzten Kabinettssitzung teil. Mitte Mai hat Kretschmann dann seinen allerletzten Arbeitstag als Regierungschef von Baden-Württemberg. Nach 15 Jahren im Amt heißt es Abschied nehmen von der Politik. Rente mit 77. Seine pragmatische Art machte diesen realsten aller Realo-Grünen anschlussfähig bis tief ins bürgerliche Lager. 2011 schaffte er das bis dahin Undenkbare. Das Ländle, Keimzelle des deutschen Mittelstands, CDU-Stammland und Hochburg der FDP, wurde grün. Joschka Fischer, grüner Parteikollege und Ex-Außenminister, erinnert sich im SWR.
Kretschmann, das war so wie die Schwaben sich einen Ministerpräsidenten, wenn sie ihn sich hätten backen dürfen, gebacken hätten.
Die CDU musste in Baden-Württemberg nach 6 Jahrzehnten abtreten und die Staatskanzlei übergeben. Ausgerechnet an die geschmähte Ökopartei.
In der CDU-Parteizentrale müssen die vor Wut in den Tisch gebissen haben. So einen hätten sie gerne gehabt, hatten sie aber nicht.
Viele Jahre zuvor war aus dem katholischen Internatsschüler Winfried Kretschmann ein Gymnasiallehrer für Biologie, Chemie und Ethik geworden. Einen kurzen Ausflug zu den Maoisten in seiner Studentenzeit nannte er selbst später einen, Zitat, fundamentalen politischen Irrtum. 1980 gründete er die Grünen mit, verordnete sich selbst im ökolibertären Flügel. Die noch ofenfrische Partei zog sofort in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Der junge Winfried Kretschmann war plötzlich Abgeordneter und fiel schnell mit praxistauglichen Ideen zum Umweltschutz auf.
Ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht, dass man zum Beispiel bei der Klosettspülung spart, indem man zum Beispiel eine Zwei-Stufen-Regelung macht, entsprechend den physiologischen Bedürfnissen auf dem Klo, klein, groß.
Die wassersparende Toilettenspülung ist heute übrigens Standard. Man könnte sagen, die Kretschmann-Spülung. Auch wenn die Sonnenblume von 2011 an im Regierungsbezirk wehte, so war nicht alles eitel Sonnenschein. Als Ministerpräsident erbte Kretschmann das Zankprojekt Stuttgart 21. Selbst einst großer Gegner musste er nach einer Volksabstimmung den umstrittenen Bahnhof weiterbauen. Und als er sich während Corona für eine Impfpflicht aussprach, demonstrierten wütende Bürger mit Trillerpfeifen vor seinem Haus. Doch Bodenständigkeit und Bürgernähe hielten ihn immerhin 15 Jahre im Amt. Und der Mann hat etwas Außergewöhnliches geschafft. Nach seiner Regentschaft wollten die Bürger in seinem Bundesland offenbar keinen Politikwechsel. Sie sehnten sich nicht nach Veränderung und Aufbruch, sondern sie wählten die Fortsetzung mit Nachfolger Cem Özdemir. Bei der Landtagswahl im März wurden die Grünen mit 30% stärkste Kraft, knapp vor der Union. Wer mit so einem Erfolg aus der Politik scheidet, kann nun verdient den Ruhestand genießen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beständigen Start voller Zuversicht in diesen Tag. Ihre Carina Mössbauer. And you wear that cute mini skirt with your brother's sloppy shirt. I admit it, girl, that I can't dig it. The officer says, "Boogum, boogum, 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 now, baby, you're catching your spit on."